Jesus, wir danken dir, dass du in unserer Mitte bist. Danke, dass du uns in der Anbetungszeit so geführt hast an dein Herz. Danke, dass wir jetzt in deiner Ruhe, in deinem Frieden sein dürfen. Danke, dass du uns festhältst. Danke, dass du auch mir hilfst, jetzt die richtigen Worte zu finden und alles rüberzubringen, was du auf dem Herzen hast. Wir danken dir dafür. Amen. Okay, wir haben ja vorhin erst die guten Zeugnisse gehört, zum Beispiel von dem einen Moslem, der groß war wie ein Schrank, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat in der letzten Woche. Und da ist es ja super, dass der Mann diese Kraft hatte und diesen Mut, auch ihn anzusprechen und dass der Herr sein Werk tun konnte. Und was bei dem Moslem passiert ist jetzt, wenn er jetzt von Neuem geboren ist, beschreibt uns ja die Bibel zum Beispiel auch in Römer 8, Vers 16. Ne, da steht, der Geist aber selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Also dieser Moslem ist jetzt ein Kind Gottes geworden. Ne, obwohl er aus einem ganz anderen Hintergrund kommt und rein menschlich diese Botschaft wahrscheinlich nie angenommen hätte. Ne? Und es ist ja eine ganz wichtige Gewissheit in unserem Leben, dass wir die alle haben, diese Heilsgewissheit. Diese Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Und ich denke es immer wieder gut, wenn man sich immer mal wieder Zeit nimmt, auch in diese Richtung so einmal im Monat zu gehen und den Heiligen Geist zu fragen, passt bei mir alles, steht mein Name noch, ja, im Buch des Lebens. Jetzt sehen alle was, hoffe ich. Okay. Ja, also, dass man sich so ungefähr vielleicht einmal im Monat oder einmal im Vierteljahr die Zeit nimmt und sich einfach selber mal prüfen lässt vom Heiligen Geist. Passt bei mir alles? Steht mein Name im Buch des Lebens? Und da kann man ja dann auch immer wieder das in Anspruch nehmen und sich prüfen, kann man wirklich das noch sagen? Aber Vater, das war auch der Ausspruch, den der Paulus kurz vorher gebracht hat, dass die Kinder rufen dürfen, aber lieber Vater. Ne? Können wir die 15 gleich noch dazu schreiben. Und das ist so der Startpunkt im Leben eines Christens, dass er das von sich behaupten kann. Ne? Im Prinzip aus einem Kind der Lüge und des Teufels ist jetzt ein Kind der Wahrheit geworden, nämlich von Gott, unserem Vater. Und da können wir uns jetzt auch nochmal dran erinnern, an das Bild, was der Andreas uns gezeichnet hat. Kreide. Jetzt am Anfang machen wir gleich mal die Wiederholung. Früher in der Schule war es ja auch immer so. Also haben wir wieder die drei Kreise. Ich hoffe, ich kriege das jetzt einigermaßen hin hier. Also innen der Geist. Also der Geist ist jetzt letzte Woche bei dem Moslem neu geworden. Ne? Alles andere ist noch völlig unerrettet. Also dann haben wir die Seele und den Leib. Ne? Alles andere braucht jetzt Veränderung, braucht Erneuerung. Ne? Und darum soll es mir halt heute mal gehen, heute soll es mir mal um die Errettung der Seele gehen. Ne? Also dieser Bereich hier, Errettung der Seele, ne? Von dem die Bibel auch viel schreibt. Und dass halt dieser Punkt uns nicht zu einem Hindernisgrund wird. Zum Beispiel, wenn der Heilige Geist kommen will, ne? Dass wir auch in allen Bereichen unseres Lebens dafür bereit sind. Also der Geist ist neu geworden erstmal, lebendig für Gott. Jedoch brauchen diese anderen Bereiche immer wieder beständige Erneuerung. Das kommt auf den Prozess drauf an. Jesus hat uns das ja auch gesagt in Johannes 3, Vers 3. Spricht er auch über diese neue Geburt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, also in dem Fall zu dem Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also ohne das, was dieser Moslem letzte Woche jetzt auf der Straße erlebt hat, ohne diese neue Geburt, ohne diese Wiedergeburt, kann niemand in Gottes Reich kommen. Ne? Mit nichts, mit keiner Leistung, mit gar nichts. Es ist nicht möglich sonst. Und Jesus findet hier ganz deutliche Worte, ne, dass ohne diese neue Geburt wirklich niemand Zugang zu seinem Reich hat. Und dann schreibt auch der Petrus darüber, der ja viel von Jesus gehört hat, der viel mit Jesus zusammen war, schreibt dann in seinem Brief im 1. Petrus 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also auch Petrus schreibt über diesen Startpunkt. Und es war einfach nur die Barmherzigkeit Gottes, die dazu geführt hat, dass wir überhaupt alle an diesen Startpunkt kommen konnten. Nämlich, dass Jesus an das Kreuz ging, wo die Grundlage gelegt wurde für unsere Errettung, für unsere neue Geburt. Ne? Und Jesus hat ja auch gesagt im Evangelium, Johannes-Evangelium, Johannes 15, Vers 13, dass niemand größere Liebe hat, als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für uns getan. Durch das Kreuz von Jesus konnten wir Vergebung, konnten wir Freisetzung und auch diese neue Geburt empfangen. Der Geist ist neu geworden, doch Seele und Leib brauchen noch eine fortwährende Erneuerung. Ne? Also der Leib auch, gut, der wird dann irgendwann mal sterben, aber mir geht es heute besonders mal um den Bereich der Seele. Ich habe das in letzter Zeit oft gemerkt, ich bin letztens zu Recht wiederholt ermahnt worden, habe das dann auch einsehen müssen. Und ich merke, wenn ich ermahnt werde von jemandem, wie erstmal so ein innerlicher Kampf stattfindet zwischen Rebellion und Einsicht. Ne? Also vielleicht kennt ihr das auch so ein bisschen. Ne? Entweder reagiere ich hier in meiner noch unerneuerten Seele und dann kann es passieren, dass ich mit Rebellion reagiere. Oder ich konzentriere mich nochmal kurz auf den Herrn und lass mir helfen, mit Einsicht zu reagieren. Daran kann man dann ja immer schon ein bisschen merken, inwieweit sich die Seele schon etwas dem Geist untergeordnet hat. Ne? Und das ist einfach auch immer wieder der Kampf, inwieweit die Seele noch am alten Fleisch hängt oder schon dem Geist untergeordnet ist. Paulus beschreibt ja diese Kämpfe, zum Beispiel in Galater 5 oder auch im Römer. Also mein Vers aus Galater 5, Vers 17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Oder auch eine andere Stelle aus Römer 7, Verse 17 bis 20. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Also ich schreibe das nochmal an die Stellen. Römer 7, Abvers 17, folgende. Genau. Also in vielen Situationen unseres Lebens als wiedergeborene Christen findet also dieser Kampf statt. Na, reagieren wir erstmal hier? Reagieren wir geistig, indem wir neu geworden, wo wir neu geworden sind? Oder reagieren wir noch in Bereichen, wo unsere Seele noch unerneuert ist? Wo vielleicht noch Sachen in der Seele drinne sind, die dann rauskommen, die dann hervorkommen, die dann irgendwo die anderen Menschen auch merken und dann denken die anderen Menschen, gut, Mensch, der wurde errettet, der hat sich zu Jesus bekehrt, der muss doch jetzt ganz anders leben. Aber nee, es gibt eben noch Bereiche, die halt hier und da noch Erneuerung brauchen. Vielleicht gibt es auch Bereiche, die sind schon hier erneuert, ne, wo jetzt das Kreuz drin ist. Da ist die Liebe Gottes schon drin, da ist schon, hat der Herr schon gewirkt. In anderen Bereichen gibt es vielleicht Situationen, da kommen diese Dinge dann zum Vorschein. Und deswegen findet dann auch wie ein Kampf manchmal in uns statt. Gerade auch wie bei mir mit dem Beispiel, mit dem Ermahntwerden. Ne? Also ich merke das dann schon bei mir, da ich dann schon überlege, muss das jetzt sein? Und man geht erstmal ein bisschen so innerlich, denkt man erstmal drüber nach, wie reagierst du denn jetzt? Ist es überhaupt gerechtfertigt, dass der mich jetzt ermahnt? Oder nehme ich das jetzt an oder nehme ich es nicht an? Ja, und da merkt man dann schon, es ist gerechtfertigt, okay, gut, hast du was falsch gemacht. Musst du erstmal langsam einsehen, langsam sacken lassen, irgendwann reift dann die Einsicht. Ne? Und das bezeichnet die Bibel noch als Fleisch oder die in uns wohnende Sünde, die halt dann wie einen gewissen Einfluss auf unsere Seele hat. Ne? Und wo es da Verbindungen gibt, die nicht ganz so gut sind. Es ist eben so, je mehr wir diesen Dingen des Fleisches nachgehen, desto mehr gewinnen diese Dinge ja Raum in uns. Ne? Der Epheserbrief warnt uns ja auch davor, dass wir dem Teufel keinen Raum geben sollen. Das steht in Epheser 4, 27. Ne? Und das kann auch ein kleiner Raum sein, aber den nutzt er halt schon aus. Und je mehr wir dem Teufel Raum gegeben haben, desto schwieriger wird es auch für uns, ihm überhaupt zu widerstehen. Na? Und deswegen sollten wir einfach klug sein und die Methoden des Feindes kennen, na? der es auch immer wieder auf dieselbe Art versuchen wird bei uns, sodass er uns nicht in Gefangenschaften führen kann. Wir sollten ihn schon bei dem kleinsten Versuchen widerstehen, na? Und nicht so denken, ja, was ist denn dabei, wenn ich meinen falschen Gedanke habe? Da fängt es an. Und dieser Strudel, der zieht sich immer weiter, immer tiefer und wird immer größer und immer schwerer wird es für uns, dem Teufel zu widerstehen. Und er hat dann auch die Anrechte, wenn wir uns da reinziehen lassen, dass er Teile unserer Seele, also diesen Bereich ist hier, in Gebundenheiten führen kann. Na, dann haben wir selber zwar, der Geist ist noch erneuert, aber im Prinzip in unserer Seele sind noch viele Gefangenschaften da und das hat dann auch einen großen negativen Einfluss auf unser Leben. Ich habe mich oft gefragt, warum das so ist. Man ist ja eigentlich, man hat gedacht, man ist im Wasser getauft, man hat die Geistestaufe empfangen, jetzt muss doch alles super sein, jetzt muss alles laufen. Warum man dann an manchen Stellen des Lebens noch negativ reagiert und sich überhaupt nicht so verhält, als wären wir ganz nah an Jesus dran. Ja, das ist einfach der Grund, dass die Seele diese Erneuerung noch braucht. So, und wie können wir jetzt dem Feind effektiv widerstehen? Also das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir bei den kleinsten Versuchen des Feindes das Wort Gottes jetzt hernehmen und ihm mit der Wahrheit widerstehen. Jesus hat es ja auch so gemacht in der Wüste, wo der Feind es mit ihm versucht hat. Er hat das Wort Gottes hergenommen als das Schwert und hat dem Feind damit widerstanden. Also sagst du jetzt, stellst dich, wenn der Teufel wieder bei dir kommt, mit demselben Gedankenmustern, die du schon immer hattest, stellst dich auf das Wort Gottes, nimmst zum Beispiel Galater 5, Vers 24 her und sagst dem Feind, ich gehöre Jesus an. Dort steht, die aber dem Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch samt allen Begierden und Leidenschaften gekreuzigt. Sagst dem Feind, das ist bei mir der Fall, das ist bei mir so, du hast jetzt keine Chance. Und wenn du das im Glauben aussprichst, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, kommt auch noch die Salbung vom Herrn drauf. Ne? Nicht bloß im Verstand das irgendwie, dann geht das nicht, aber mit seiner Hilfe wird das Wort Leben und Substanz dem Feind zu widerstehen. Und so kommst du einfach auf den Stand, dass dieses alte Fleisch, was ja weg muss, keinen negativen Einfluss mehr auf dein Leben und auf deine Seele hat. Ne? Weil der Geist, der muss ja die Oberhand gewinnen. Ne? Und darf man das auch nicht verwechseln, die Seele, die soll ja errettet werden, aber dieses Fleisch, unsere alte sündige Natur, die muss ans Kreuz, die muss sterben, die muss weg, die muss beseitigt werden. Und ist überhaupt nicht mit unserer Seele gleichzusetzen. Und die Seele, die muss also jetzt erst unter die Herrschaft unseres in uns neu gewordenen Geistes kommen. Sonst gibt es für sie keine Errettung. Solange sie noch das macht, was sie will, solange sie sich nicht unterordnet, solange es dort nicht die richtige Vormachtstellung gibt, wird der Christ in seinem Leben auch nicht weiterkommen. Wenn wir im 1. Petrusbrief dann ein bisschen weiterschauen, schreibt der Petrus dann in 1. Petrus 1, Vers 9 so ein bisschen ein Ziel auf, wo wir hin sollen. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Ne? Das werden wir dann uns noch genauer anschauen, wie dieser Weg aussehen kann, bis wir zur Rettung der Seele kommen. Aber ich denke, wir gehen noch auf einen kleinen Hinweis, auf den Helfer in der Sache, auf den Heiligen Geist nochmal ein, in diesen Kämpfen. Ist sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes in diesen Kämpfen haben, die auch täglich stattfinden, aber dass wir das auch mit dem Heiligen Geist machen. Ne? Und da möchte ich mal eine Bibelstelle noch mit ranziehen, die uns der Willi auch mal gelehrt hat, als Strategie im Kampf gegen die Verlockungen des Feindes. Das ist Römer 8, Vers 13. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also ist es für uns wichtig, dass wir uns erstmal auf diesen Bereich konzentrieren, auf den neu gewordenen Geist und lernen, eine Zusammenarbeit über diesen neu gewordenen Geist mit dem Heiligen Geist zu haben und das täglich. Und dass wir in einer Wachsamkeit sind, dass wir auch im beständigen Beten sind, wie uns die Bibel das sagt. Weil sonst kann es sein, wenn du nicht wachst und betest, dass du es nicht mal merkst, dass der Feind dir jetzt irgendwas wieder reindrehen will. Oder dass die Gedanken, die du hast, vom Feind sind. Na, also du musst es erst mal merken. Du musst den Feind und das, was er in dir versucht, erst mal erkennen. Sonst kannst du ja gar nicht dagegen angehen. Und dann, wenn du merkst, dass der Feind irgendwas bei dir versucht, in deinen Gedanken, dir Gedanken eingibst, die von ihm kommen, dann bitte doch den Heiligen Geist, diese alten Handlungen deines sündigen Fleisches zu Tode zu bringen. So, am Anfang habe ich gedacht, wo ich den Vers das erste Mal gehört habe, das muss ein kurzes Gebet sein, das muss schnell gehen, da kriege ich vom Heiligen Geist ein Wort und dann ist das Ding beendet. Aber dann hatten wir mal vom Siegfried diese konkordante Übersetzung, wo dieses Wort wo das Wort hier anders drin stand als in der Elberfelder. Da steht nämlich drin, anstatt dass durch den Geist die Handlungen des Leibes getötet sind, steht dann drin, dass diese zu Tode gebracht werden. Und das beschreibt für mich schon wie einen längeren Vorgang. Also man kann die Sache auch nicht immer jetzt mal in 2 Minuten abhaken, sondern es ist ja auch so, dass selbst Jesus hing ja auch 6 Stunden am Kreuz. Ne? Und das war auch keine kurze Sache, wo er dort nur 2 Minuten da dran hing. Nein, es waren 6 Stunden. Und so können auch unsere Kämpfe manchmal länger dauern. Wenn du jetzt einmal den Feind widerstanden hast im Gebet und Nein gesagt, kann es passieren, er kommt 3 Minuten später wieder und du kämpfst wieder. Na, und deswegen brauchst du den Helfer in der Sache, den Heiligen Geist. Und du brauchst auch dieses Ausharren, da dran zu bleiben in diesen Gebeten und dich immer wieder auf den Heiligen Geist zu verlassen, der dich durch das Wort Gottes, was du natürlich auch kennen musst, führt. Dass du dieses Schwert, das Wort Gottes, richtig einsetzen kannst. Da können halt diese geistigen Kämpfe eine gewisse Zeit brauchen, bis wir durch sind und bis wir die Sache, die der Feind uns wieder mal versucht bei uns, überwunden haben. Aber der Heilige Geist leitet uns an, ein Überwinder zu sein. Nach Römer 8, Vers 37, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, den er uns geliebt hat. Genau. Und jetzt würde ich gern mit euch, nachdem wir so über kurze grundlegende Sachen erstmal noch über das Thema Fleisch und wie man damit umgeht, gesagt haben, mal gern ins Alte Testament schauen, in den Psalm 116. fangen wir dort mal an. Würde ich gerne mal mit euch in die Verse 3 und 4 reinschauen. Es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheos erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Bitte, Herr, rette meine Seele. Diesen Vers habe ich in der Fastenwoche im Januar entdeckt, wo mir an manchen Tagen das Fasten doch sehr schwer fiel. Das hat manchmal einfach damit den Zusammenhang, dass wenn ich weiß, ich esse jetzt mal eine gewisse Zeit nichts am Tag oder sehr viel weniger als sonst, dass ich dann doch geneigt war, zu viel an die Sache mit dem Essen zu denken. Und da habe ich dann auch dieses Gebet gebraucht und habe ihn angerufen, habe ihn gefleht: Bitte, Herr, rette meine Seele, wie es diese alten Psalmisten gemacht haben. Es ist jetzt so in dieser Woche, ist Fasten dran, ist Gebet dran, das ist jetzt vordergründig. Und da soll, klar, das Essen lassen wir zwar weg, aber es soll auch nicht unbedingt immer in meinem Sinn sein und in meinem Denken sein. Und da haben wir ja hier auch ein bisschen die Herausforderung, also wer jetzt durch Zschopau in die Gemeinde läuft, ja, man kommt ja überall vorbei. Also wenn wir jetzt hierher laufen, wir laufen vorbei, das erste ist hier das Reisebüro, wo du vorbeiläufst, wo auch wieder irdisches Sinne und Fleisch irgendwo angesprochen wird. Dann kommst du vorbei an einem Restaurant, das alte Brauhaus, wo dann auch große Werbung ist, hier Schnitzel mit Bratkartoffeln, 8,90 Euro. Das nächste ist der Dönerladen und dann kommt die Pizzeria. So, und dann musst du immer wieder neu besinnen und sagen, nee, diese Woche ist Fasten dran, diese Woche ist Gebet dran und wir halten daran fest, wir gehen in die Gemeinde und wir fokussieren uns auf den Herrn und nicht aufs Essen. Ne? Also für alle, die laufen, die haben das vielleicht schon mitgekriegt. Und da habe ich dann auch einfach diesen, in der Woche in meinen Gebeten, auch vorher und auch zu Hause, diesen Vers irgendwie aufs Herz gekriegt: Bitte, Herr, rette meine Seele. Ne? Weil man will ja das machen, was Gottes Wille ist. Ne? Und nicht irgendwo sich noch reinfallen, was nicht der Wille des Herrn ist. Ne? Und ich sag mal so, bei den Psalmisten im Alten Testament hat Gott diese Gebete erhört. Warum soll er es nicht bei uns auch tun? Er wird es erhören. Das ist ein ganz einfaches Gebet. Und in diesem Vers, bitte Herr, rette meine Seele, den kann sich auch jeder merken. Das ist jetzt nicht irgendwo, dass das hier 5 ganz komplizierte Paulus-Verse sind, sondern die hast du ganz schnell gelernt. Und ich denke, dass Gott es nicht bloß in solchen Sachen hört, sondern auch in ganz schlimmen Krisen. Also in Vers 3 wird er hier wirklich von Fesseln des Todes gesprochen, von Ängsten des Scheos. Er geriet in Not und Kummer. Ne? Also da war schon sehr ermutigt. Der hatte noch ein paar andere Probleme, wie ich jetzt in dem Moment. Ne? Und es heißt ja auch hier, dass der Psalmist das richtig laut ausgerufen hat. Also es war ein richtiger Herzensschrei zu Gott, ein richtiges Schreien zu Gott, was ihn dort einfach bewegt hat. Und ich denke, dass können wir lernen, dass man auch mal zu Gott schreien muss. Ich muss das auch noch sehr lernen, weil ich eigentlich immer so ein bisschen zurückhaltender und verhaltener Typ bin, zumindest was das betrifft. Aber ich werde da noch lernen. Es geht weiter in Psalm 116, im Vers 6 und 7. Da macht er dann weiter, ich mache mal Vers 6 im zweiten Teil, wo der Psalmist dann schon langsam wieder so ein bisschen eine Hoffnung findet, wo er sagt, ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Und dann passiert was Interessantes, er gibt seiner Seele eine Anweisung. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe. Denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Also oft habe ich das festgestellt an mehreren Psalmen, dass diese Psalmisten zu ihrer Seele selber reden. Ne? Gibt ja auch den Vers, Psalm 103, Vers 1, lobe und preise den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, deinen heiligen Namen. Und man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, die rucken sich da so ein bisschen damit zurecht und versuchen sich wieder auf den Herrn auszurichten und geben ihrer Seele die Anweisung, die sie selber brauchen. Ne? Sie hatten einfach ein Herz für den Herrn und diesen Herz war ihrer Seele untergeordnet. Deswegen sollten auch wir lernen, mit dem Heiligen Geist in Zusammenarbeit unserer Seele die richtigen Anweisungen zu geben. Kann man jetzt das Beispiel so nehmen, dass wir in der Anbetung stehen. Und also mir ist das schon manchmal passiert, dass wenn es mal nicht ganz so einfach geht und dass man ein bisschen schwerfällig geht und dass es so ganz schnell passieren kann, dass so ein inneres Unlustgefühl auf einmal auftaucht. Na, wie reagieren wir dann? Du hast dann zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst dann, okay, es klappt heute nicht, ich lehne mich jetzt zurück, setze mich hin, warte einfach mal ab, was passiert, ist halt nicht mein Tag. Oder ich sage, ich mache mich jetzt in dem Moment nochmal besonders auf zu Gott und bete das aus und sage meiner Seele, Seele, preise den Herrn und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Na? Und das habe ich in letzter Zeit manchmal probiert, auch in den persönlichen Gebeten zu Hause, dieses Wort. Und ich habe richtig gemerkt, wie da was innen passiert. Wie diese Seele wirklich da drunter muss. Unter meinen neugeborenen Geist in dem Fall. Ne? Nämlich zur Errettung muss ich nämlich unsere Seele unserem wiedergeborenen Geist unterordnen. Sie muss da drunter. Denn dieser neugeborene Geist in uns, das was neu geworden ist, das will Gott anbeten. Das mag die Gemeinschaft mit Gott, das will die Anbetung, das will vor den Herrn kommen, das hat eine Sehnsucht, Gott zu begegnen. Na? Jetzt haben wir auch die Anweisung vorhin gehabt, dass die Seele dadurch auch zur Ruhe kommt. Na? Also in Psalm 116, Vers 7 haben wir ja gelesen, kehre zurück meine Seele zu deiner Ruhe. Und die Ruhe für die Seele ist nur bei Gott. Ist nur in der Unterordnung gegenüber unserem inneren, neugeborenen Geist. Manchmal dauert das eine Weile, doch ich denke, es lohnt sich der Kampf. Und in dieser Ruhe, wenn die Seele da hineinkommt, dann kann Gott auch dort sein Werk tun. Dann kann er auch hier Veränderung schenken. Er kann Befreiung schenken. Befreiung auch von gebundenen Seelenteilen, die noch da sind. Na, das löst der Herr in deiner Gegenwart. Jesus kommt da rein und kann seinen Finger drauflegen, kann diese Teile auch retten und nach Hause bringen. Psalm 116 im Vers 8 schreibt er dann, denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Also er schreibt wirklich, dass Gott seine Seele vor dem Tod bewahrt hat und dass er wieder aufschauen kann zu seinem Herrn. Das sind einfach Prozesse in uns, aber Gott möchte, dass wir da durchgehen und dass wir nicht denken, naja, wir sind doch vom Neuen geboren und da ist ja alles gut und wir sind errettet und es passt schon. Nee, Gott will, dass wir das lernen, dass wir lernen, mit dem, was noch in uns ist, wirklich umzugehen. Mit dem, was noch nicht so erneuert ist, wirklich umzugehen und ihm das zu bringen. Auch ist es sehr hilfreich, wenn wir unsere Seele immer wieder daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Da können wir dann den Psalm 103 wieder hernehmen, die Verse 2 bis 5. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der vergibt alle deine Sünde, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben. Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Es ist halt leider oft so, dass unsere Seele und das in uns manchmal auch geneigt ist, so auf das zu schauen, was gerade nicht so richtig funktioniert. Na? Also irgendein Problem, was sich auftut, vielleicht, was ein Kind aus der Schule mit nach Hause gebracht hat, weil die Lehrerin wieder mal eine Hausaufgabe gegeben hat, die nicht so schön war, oder sie mussten ein Hexenbild ausmalen. Und dann ist man so ein bisschen geneigt, darauf konzentriert zu sein auf das Problem oder was weiß ich, das Auto funktioniert gerade nicht, man muss in die Werkstatt und weiß noch nicht, was das für eine Rechnung wird und dann so ein bisschen so problemorientiert zu sein. Und da ist es aber hilfreich, wenn man dann vor so einer Sache ist, zum Beispiel man muss halt mit dem Auto in die Werkstatt und es ist was kaputt an dem Auto, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt ins Gebet gehe, ich schaue erstmal auf alles, was der Herr mir Gutes getan hat. Ne? Ich schaue erstmal nicht jetzt auf das Auto, was kaputt ist, wo ich dann noch hin muss, sondern ich mache das wie der Psalmschreiber im Psalm 103. Preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Ne? Wohltaten dann vielleicht in dem Moment, dass die ganze Familie gesund ist, dass sie ein Dach über den Kopf haben, dass wir genug zu essen haben. Oder auch wie der Psalmschreiber dann weitermacht, der vergibt alle deine Sünde und heilt alle deine Krankheiten. Und der dich erlöst hat aus der Grube. Und der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Na, dass wir auch das in dem Moment sehen können. Dass wir trotzdem zufrieden sind, auch wenn das Auto noch kaputt ist. Und sagen, okay Herr, du hast eine Lösung. Du hast eine Lösung für mein Auto. Und wirst mich zur richtigen Werkstatt führen. Du wirst mich dort zum richtigen Mitarbeiter führen. Und es wird eine Lösung geben, die von dir kommt. So, und dann sind wir nicht mehr problemorientiert, sondern voller Vertrauen auf den Herrn, unseren Gott. Gott tut nämlich so viel Wunderbares für uns. Aber oft muss man erst seine Seele wirklich zur Ruhe bringen, auch immer richtig beten kann. Also ich weiß, mir geht es manchmal so, dass wenn ich nur so nach einem langen Arbeitstag nach Hause komme und will erstmal mir eine Gebetszeit nehmen, ich brauche erstmal eine Zeit, bis das alles richtig runterfährt. Man betet zwar so innerlich, man betet zwar laut in Sprachen, aber so innerlich fängst du auf einmal an, den Tag so durchzuwühlen. So. Alles, was du war, was du mit Kollegen für Begegnungen hattest, so gute, nicht ganz so gute, das gehst du auf einmal durch. Aber eigentlich willst du ja beten und willst den Herrn suchen. Und das sind einfach so seelische Verarbeitungen, die da stattfinden. Und auch das muss in Ruhe und in Ordnung Gottes kommen. Na? Das soll auch in Unterordnung unter den Heiligen Geist und unserem neu gewordenen Geist in uns wieder geschehen. Ne? Und nicht, dass sich die Seele so frei entfalten kann, wie sie gerade lustig ist. Nee? Das soll nicht sein. Auch hier braucht es wieder, dass wir die richtigen Anweisungen geben. Dass wir wirklich sagen, stopp jetzt Gedanken, Schluss aus, daran denke ich jetzt nicht mehr, ich denke jetzt nicht mehr an meine Arbeit, ich richte mich jetzt aus auf unseren Herrn. Und das ist dann auch manchmal einfach unser Wille, der dann eine große Rolle spielt, wirklich zu sagen, stopp, Schluss, jetzt ist Zeit von Herrn, jetzt brauche ich die Sache oder das Problem von der Arbeit nicht nochmal durchzudenken. Ne? Und es kann auch sein, wenn wir dann wirklich diesen Schritt getan haben, dass sich die Probleme, die wir vorher im Kopf noch bewegt haben, danach schon gar keine mehr Sinn eigentlich, weil wir sollen ja alle unsere Sorge auf Gott abwerfen, nach 1. Petrus 5, Vers 7. Na? Und manchmal ist es einfach nur unsere Sicht der Dinge, die das Problem darstellt und die Sache an sich war gar kein Problem. Na, ich erlebe das manchmal auf Arbeit. Meinetwegen ein Mitarbeiter und Monteur sagt dir was von der Baustelle, was da schief lief, was wir noch machen müssen und da musste ich kümmern und hier, das musste noch organisieren, eine richtige Lösung hat er auch noch nicht bereit und so durcheinander. So, dann rennst du los, dann fragst du alle und irgendwie ergibt sich keine Lösung. Und hinten raus war das Problem gar kein richtiges Problem, es war nur in seinen Augen ein Problem, aber nicht im Auge des Kunden war alles okay. Na? Und da müssen wir einfach aufpassen, dass wir uns mit dem Herrn verbunden sind und dass wir wissen, was ist jetzt dran und was ist nicht dran. Und dass wir uns auch nicht durch Menschen, die Gott zum größten Teil nicht kennen, also bei meinen Arbeitskollegen ist es leider noch so, irgendwie in Aufregung oder Unruhe versetzen lassen. Da bin ich zurzeit auch noch sehr stark am Lernen. Und auch wenn wir jetzt mal in Psalm weiterschauen, finden wir ähnliche Anweisungen. Also im Psalm 104, da fängt dann auch wieder so an mit den Worten, preise den Herrn meine Seele. Also es ist mir so, als würden die Psalmschreiber sich immer wieder neu aufmachen, Gott zu preisen. Unabhängig davon, wie die äußeren Umstände sind. Ja? Bei uns, wir haben auf gar keinen Fall schlimme Umstände, keine schwierigen. Es gibt derlei sehr viel schlimmere Umstände, wie ich gestern unseren Kindern vorgelesen habe. Und zwar haben wir ein Zeugnis gelesen von 5 Männern, die von den USA aus losgeflogen sind mit einem Flugzeug. Einer davon war der Pilot, das war Nathanael Saint, und der andere war Jim Elliott. Diese wollten also als Piloten losfliegen und den Auka-Indianern in Südamerika das Evangelium bringen. Und dieser Nathanael Saint, der hat schon als 13-Jähriger so einen Zettel geschrieben gehabt: Ich glaube an Jesus, ich glaube an das Leben nach dem Tod, und hat auch geschrieben: Ich will ihm mein Leben geben. Und er hatte in seinem Leben später dann mit Anfang 20 ungefähr eine Situation, wo er die Chance hatte, eine der besten Fluggesellschaften engagiert zu werden als Pilot, und hatte auch schon die Zusage. Jedoch wurde dann bei einem Arzt festgestellt, dass er aufgrund eines körperlichen Leidens, einer Schwäche, dort nicht anfangen konnte. Darüber war er erstmal sehr enttäuscht, aber dann hat ihn diese Missionsgesellschaft genommen als Pilot, und er hat dort angefangen. Und er hat von Anfang an gesagt: Mein Leben gehört dir, ich gebe es für dich hin. Und das ist dann auch passiert. Sie sind also zu 5 losgeflogen, sind dort auf einer Insel, in dem Fluss haben sie gelandet, ihren Doppeldecker oder was das für ein Flugzeug war. Und dort erschienen auch schon diese Auka-Indianer, denen sie eigentlich das Evangelium bringen wollten. Diese Auka-Indianer waren wahrscheinlich auch sehr irritiert und haben dann diese 5 Männer umgebracht. Also alle 5 haben ihr Leben für Jesus gelassen. Interessanterweise ging die Geschichte noch weiter, weil die Frauen der beiden Männer, von diesem Nathanael Saint die Frau und auch von dem Jim Elliott die Frau, sind nicht in dieser Starre von Trauer und von Unvergebenheit und von Hass auf die Auka-Indianer stecken geblieben, sondern sie haben den Schritt gemacht, 2 Jahre später, als wehrlose Frauen, noch wehrloser wie die Männer, zu diesen Auka-Indianern zu gehen, mit dem Ziel, ihnen Vergebung zuzusprechen. Und davor muss ich wirklich sagen, alle Achtung. Ne? Also wir haben hier relativ kleine Probleme, die wir immer wieder bewegen. Und das sind wirklich Sachen, also da sind wir alle noch nicht durchgegangen. Auf jeden Fall hat das diese wehrlosen Frauen, diese Auka-Indianer, dann dazu bewegt, dass ein Großteil der Mörder und auch ein Großteil des Stammes dort ihr Leben Jesus gegeben haben. Das war dann das Resümee. Ne? Und wenn wir da seelisch reagieren, in so einem Moment, dann kann es sein, dass wir unser Leben lang feststecken und dann irgendwo aus Unvergebenheit, Bitterkeit und Hass auf die Mörder nicht mehr rauskommen. Wir müssen aber hier reagieren, im Geist, mit dem Ausblick auf ein neues Leben, und dass wir vielleicht die lieben Menschen, die wir verloren haben, wiedersehen werden. Ne? Und dass wir zudem noch was für Gottes Reich tun können. Und das haben halt diese Frauen gemacht. Und darüber gebührt Gott alle Ehre. Geht ja auch vielen Frauen in Afrika so, zum Beispiel in Nigeria war das auch sehr viel, dass sie den Mördern ihrer Ehemänner vergeben mussten, bevor sie selber heil werden konnten über diese Situation. Ne, das ist ja sehr starke Christenverfolgung auch dort. Und das ist, denke ich, auch ein sehr langer Weg, ein langer Kampf, aber viele haben es gemacht, dem Herrn zur Ehre. Auch Jesus hat einen Weg für unsere Seele, wie sie zur Ruhe kommen kann. Damit würde ich gerne mal mit euch Matthäus 11 aufschlagen, Verse 28 bis 30. Jesus sagt hier, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auch Jesus führt oder zeigt uns diesen Weg, zu ihm zu kommen, zu ihm, wo unsere Seele zur Ruhe kommen kann. Ja. Wer darf kommen? Alle die Mühseligen und Beladenen. Ich weiß jetzt nicht genau, aber in dem Wort Mühseligen fehlt zwar ein E, aber man könnte es ja auch darauf beziehen, dass jemand Mühe mit seiner Seele hat. Ja. Auch der darf zu Jesus kommen. Also mir geht es oft so, wenn man jetzt relativ viel im Alltag hat, man ist auf Arbeit, dort bewegt man vieles, man kommt nach Hause, meine Frau erzählt mir dann auch vieles vom Tag und so, was mich natürlich auch betrifft, wo ich Verantwortung übernehmen muss. Dann ist abends vielleicht noch Leitertreffen oder Gebetsabend, dort hört man auch Sachen, wo man auch Verantwortung übernehmen, dass man manchmal sich schon ein bisschen mühselig und beladen vorkommt. Aber die gute Nachricht ist, wir dürfen zu ihm kommen. Gerade dann, wenn uns wieder mal alles irgendwo zu viel wurde, wenn wir gerade gemerkt haben, dass wir es in eigener Kraft nicht schaffen. Und an den Punkt komme ich häufig, deswegen streike ich mich immer wieder aus nach meinem Herrn, der mir dann die Kraft gibt. Und Jesus verspricht uns, dass er uns in Ruhe führt, auch wenn um uns herum alles drunter und drüber geht. Und es ist auch wichtig, dass wir irgendwo als Christen da ein Beispiel darstellen. Ne? Zum Beispiel, wenn wir mal angenommen, wir sind irgendwo in einem Freizeitpark, wenn sie mal wieder geöffnet sind und plötzlich kommen zwei unserer Kinder doch in Streit. Ne? Kann ja mal vorkommen. Auf jeden Fall, wie reagiere ich dann? Ne? Ich bin vielleicht in so einer Gaststätte und alle Leute um uns herum, die sehen uns. So, reagiere ich jetzt so, dass ich meine Kinder wieder in Ruhe führen kann? Oder wäre ich selbst laut, wäre ausfällig und unruhig, nehme sie harsch beiseite und Ruhe ist trotzdem keine entstanden. Und ich kann diese erste Variante, dass ich sie wieder in Ruhe und Frieden wieder bringen kann, indem man ruhig auch darüber redet, oft, eigentlich nur, wenn ich wirklich Jesus meinem Haupt untergeordnet bin und auch meine Seele bei ihm zur Ruhe gebracht habe. Na, kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, nämlich beim Herrn. Und das wirkt ja dann auch nach außen, na, wo die Leute vielleicht einen Unterschied feststellen zu den anderen um uns herum und fragen, okay, was ist denn bei denen anders? Was haben die, was wir nicht haben? Na? Wenn du dann also bei Jesus angekommen bist und diese innere Ruhe hast, folgt dann der zweite Schritt. Er sagt zu uns, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also ein Joch ist immer etwas, dem man untergeordnet ist. Ne? Also von früher von dem Ochsenkorn, was so oft diese Ochsen gelegt wurde, das hieß ja auch Joch. Also immer etwas, wo man untergeordnet ist, wo man eingeordnet ist und wo man was mit tut und Lasten trägt. Das hat Jesus aber deswegen gesagt damals zu den Jüngern und auch zu den anderen, die um ihn herum standen, weil die Gesetzeslehrer, die haben den Leuten damals falsche Joche und falsche Lasten auferlegt. Es war so, dass die ja viele Gesetze hatten, die kaum einzuhalten waren und dass die Menschen in sich ja eigentlich keine Erneuerung hatten. Also die Veränderung wurde so von außen nach innen erzwungen und niemand hat es geschafft, das einzuhalten. Jesus gibt uns dafür ein anderes Joch, was leichter und sanfter ist, was mit einem veränderten Herzen, einem veränderten Geist es schafft, aus einer Liebe zu ihm heraus, das, was er uns sagt, auch einzuhalten. Ne? Und er gibt uns die Gnade, dass wir auch alle Joche und Lasten, die der Feind auf uns gelegt hat, ablegen können. Und bei ihm lernen wir auch, wie man in Frieden und Freiheit in Gottes Geboten lebt, ohne dass es ein Krampf ist, sondern dass es aus dem inneren Wollen herauskommt, dass es aus einer inneren Herzensüberzeugung herauskommt, dass man das will. Und das ist dieses leichte und sanfte Joch von Jesus. Alle anderen Joche, also im Prinzip sind die alle vom Feind, sind schwer, sind hart, vielleicht versprechen sie erstmal viel, aber halten tun sie gar nichts. Also Jesus beschreibt dann diese Lebensart, in die wir hineinkommen sollen, sanftmütig und von Herzen demütig. Das sollen wir lernen vor ihm, dass sich die Seele, dass die Seele zur Ruhe kommt und sich nicht selbst groß macht, sich nicht hervortut, sondern lässt einfach jeden Tag ihren Herrn machen. Wir haben ja selber so, wenn wir hier in der Gemeinde sind, auch manchmal hat jeder so seine Vorstellung, was er gern machen würde, was er auch nicht machen würde. Ne? Zum Beispiel, wenn mal wieder ein Musical ansteht von den Jugendlichen, vielleicht hat jeder so ein bisschen eine Vorstellung, ja, die Rolle würde ich machen. Ja, und dann kann es passieren, du kriegst die Rolle aber nicht, sondern die Sarah, die gibt die Rolle jemand anders. Wie reagierst du in dem Moment, wenn der andere die Rolle hat? Na? Oder auch ein anderer Fall, alle sitzen beim Brunch zusammen und es ist nur ein Stück Schokotorte da. Und dann gehst du zu ihm hin und denkst, ach, das kann ich nicht essen. Und dann vor dir kommt noch jemand, zack, weg ist es. Oh, was passiert? Was passiert in deinem Herzen? Das ist gut. Ja, oder was anderes. Ich hatte da auch noch mal einen Traum, letzte Woche Sonntag früh. Und zwar, nee, nicht vom Brunch, sondern dass ich sollte für einen Sonntag, Andreas hatte gesagt, sollte predigen, aber ich hatte leider Verdauungsprobleme und war auf der Toilette festgebunden. Und ich saß auf der Toilette mit hochrotem Kopf und habe mich so geärgert. Ich wollte doch heute predigen, ich war doch dran. Und dann kam jemand rein und hat mir gesagt, nee, du musst nicht mehr, der Andreas ist eingesprungen. Und das hat mich irgendwie in dem Traum ein bisschen zum Kochen gebracht. Das ist nämlich bei mir so, wenn ich mich einmal auf was eingestellt habe, dass es so ist, dann muss es auch so werden. Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Sache, wenn so kurzfristig die ganzen großen Pläne sich immer ändern. Das ist für mich manchmal sehr herausfordernd. Ja. Ja, damit hat Gott mir dann auch gezeigt, es muss nicht immer so sein, wie ich mir alles so denke. Genau. Also, wenn wir von Jesus Sanftmut und Demut lernen und gelernt haben, freuen wir uns, besonders wenn andere im Mittelpunkt stehen. Na? Wenn mal andere hervorgehoben wird, und dann kannst du auch abchecken, na, wie reagiere ich denn jetzt da drauf? Passiert da was im Herzen, was vielleicht nicht so gut ist? Oder sagst du, schön, dass der die Aufgabe übernimmt. Klasse. Da freue ich mich für ihn. Das passt zu ihm. Das ist seine Berufung. Das ist sein Weg. Ich bete für ihn. Es gibt natürlich dann auch die andere Variante, dass man so ein bisschen seine eigenen Vorstellungen durchsetzt, wenn man sich vor allem drücken will. Ne? Drücken vor Gottes Berufung oder was nicht wollen, ist auch nicht immer gut, ist auch keine Demut, sondern ist auch Stolz. Ne? Also jeder muss einfach für sich den Willen Gottes erkennen und seine eigene spezielle Berufung kommen und sich Gott unterordnen und Jesus unterordnen. Dann sind wir auch in Demut und Sanftmut. Je nachdem, völlig unabhängig von dem, was wir tun oder nicht tun. Und es wird uns leichter, uns unterzuordnen. Wenn wir diese Demut und Sanftmut von Jesus gelernt haben, dass wir uns unterordnen, zuerst unter ihm, unter Jesus und auch unter Gott, dem Vater, dass wir uns unterordnen können unter andere Menschen. Und dann fällt es uns auch leichter, dass wir Zurechtweisung akzeptieren und annehmen können, sagen können zum Bruder, wenn er uns zurechtweist, okay, ist so, hast recht, ne? Ich nehme es an, passt. Und dass wir darauf mit Einsicht reagieren können. Auch wenn wir das lernen, können wir auch besonders, was noch besser ist, auf die Überführung vom Heiligen Geist ganz anders reagieren. Na, wenn der Heilige Geist kommt und zeigt dir was in der Gebetszeit, wo du noch Schuld hast, dann bist du viel bereiter und sagst, super Heiliger Geist, dass du mir das zeigst, weil sonst hätte ich ja auf den falschen Weg geraten können, jetzt in diesem Moment. Und man ist auch bereit, Schuld sich einzugestehen, vor Menschen und auch vor Gott. Man ist bereit, nichts mehr zurückzuhalten. Na? Und was auch ganz wichtig ist, wenn man auf diesen Weg kommt mit Jesus, dass wenn man Dinge für Gott getan hat, die keiner weiß, dass man lernt, auch die Dinge nicht an die große Glocke zu hängen. Also wenn du was gemacht hast, was keiner gesehen hat, aber wo du weißt, okay, das solltest du jetzt mal für dich behalten, dann behalt's für dich, denn dein Lohn im Himmel wird groß sein. Da können wir jetzt auch zum Beispiel eine Sache ansprechen, was die Reinigung dieser Räume hier betrifft. Da kann jetzt jeder für sich selber überlegen, wie gründlich er dieses ausführt. Weil es ist ja niemand da. Keiner sieht, wie gründlich du die Räume sauber machst oder wie viel Mühe du dir dabei gibst. Aber trotzdem ist es ein Werk von Herrn. Und gerade diese Werke, die eigentlich unsichtbar sind und was so ein bisschen eher so als niedere Arbeit angesehen wird, ist von Herrn sehr kostbar. Ein anderes Beispiel ist noch, wenn du mal auf jemanden warten musst. Meinetwegen, du hast mit jemandem ausgemacht, der holt dich ab, will dich mit zur Gemeinde oder mit zum Hauskreis nehmen. Er hat gesagt, er kommt 7:45. Ja, 7:50 ist er immer noch nicht da. 7:55 ist es schon, wann kommt er endlich? Ich stehe hier in der Kälte und friere. Meinetwegen Januar, -10 Grad und keine Unterhosen an und so weiter. Und derjenige ist immer noch nicht da. Wie ruhig können wir innerlich bleiben? Haben wir dann vielleicht doch schlechte Gedanken schnell über den Bruder? Was nicht so gut wäre. Also, ich weiß nicht, ob er schon mal in sich in Testphasen war. Also, mir ging das schon so. Und wo ich dann auch immer wieder so diese innerliche Seelenversuche dann einfangen musste. Und ja. Auf der anderen Seite, wie lange können wir auf Gott warten? Wie lange schaffen wir es zu warten bis auf Gott und dass er das erfüllt, was er versprochen hat? Abraham hat über 25 Jahre gewartet auf sein verheißenes Kind. Na? Und die Sarah hat es dann schon nicht mehr so richtig glauben wollen, aber er hat festgehalten. Er hat im Glauben zugenommen. Er hat gewartet auf dem Herrn, seinen Gott. Und je länger das dauerte, desto mehr hat er geglaubt, dass er noch diesen verheißenen Erben bekommt. Und das Ergebnis zeigt uns Jesus, wenn wir seine Schüler sind, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen. Und diese Ruhe ist völlig, völlig unabhängig von allen äußeren Lebensumständen. Laut Hebräer, letzten Verse in Kapitel 3 und Anfang des 4. Kapitels gehen wir durch Glauben und Gehorsam in seine Ruhe ein. Und das bedeutet eine absolute Unterordnung unter Gott. Oft sagen Menschen, dass sie Ruhe brauchen, dass sie Erholung brauchen. Wir wollen Ruhe und Entspannung und so weiter. Und meinen damit so ein bisschen, dass die äußeren Umstände und dass viele Sachen runtergefahren werden und dass wir nicht mehr so viel zu tun haben. Aber das ist nicht die Ruhe bei Gott. Bei Jesus ist es so, er kann uns Ruhe schenken und Frieden schenken, auch wenn um uns herum ganz viel los ist, wenn um uns herum viel, vielleicht sogar Hektik ist und Unruhe ist. Trotzdem schenkt er uns Ruhe, weil die Ruhe kommt ja von innen heraus, ne? Da komme ich nochmal zu unserem Bild. Na, da können wir jetzt mal hier mal sehen. Ich mache jetzt mal Unan für Umstand. Der türmt sich jetzt auf. Na? Und was mache ich noch? P wie Problem. Na, das tut sich jetzt alles so ein bisschen auftürmen um den Menschen. Und der Mensch sieht so diese Probleme auf sich zukommen. Jetzt ist es wichtig, dass sich der Christ dann nicht von diesen Dingen hier beeinflussen lässt. Vielleicht in Ärger gerät oder Wut oder Traurigkeit oder irgendwo in sich sagt, niedergeschlagen, sondern dass er dieser Veränderung von innen nach außen zulässt und das hier keinen Einfluss mehr auf sein Leben hat. Denn der Geist ist neu geworden und die Seele wird errettet. Und wenn das alles übereinstimmt, lernen wir auch Umstände und Probleme positiv zu beeinflussen. So dass diese Sachen am Ende, vielleicht sind sie noch da, aber wir haben kein Problem damit, weil wir haben es dem Herrn, unseren Gott, übergeben. Oder auch, dass der Herr die Sachen mal ganz schnell löst. Aber die Veränderung geschieht immer von innen nach außen. Nie von außen nach innen. Wir werden höchstens von außen nach innen negativ beeinflusst. Okay. Würde ich gern noch mit euch in den 1. Petrus nochmal gehen, ab Vers 3. Da haben wir schon ein bisschen was gehört jetzt. 1. Petrus 1, 3 bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Den Vers hatten wir jetzt schon mal am Anfang und wir hatten auch den letzten Vers, den Vers 9, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Also hat es für mich bedeutet, dass der Petrus hier wie einen Weg aufzeigt zur Rettung unserer Seele. Und den sollten wir jetzt mal noch verfolgen. Im Vers 4 macht er dann weiter, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Also er zeigt uns erstmal auf, wie auch ähnlich wie der Psalmschreiber, was Gott alles für uns getan hat, auch mit dieser neuen Geburt. Ein unvergängliches Erbe, ein unbeflecktes Erbe und ein unverwelkliches Erbe. Es vergeht nie. Also das, was in uns neu geworden ist, ist ewig, es vergeht nie. Wir haben ewiges Leben in uns, wir haben die Worte Gottes in uns, die auch ewig sind und es ist auch unverwelklich. Ne? Also man sieht das ja jetzt momentan, also wenn man jetzt bei diesen Temperaturen nachts die Blumen mal draußen stehen lässt, was passiert dann? Die lassen die Köpfe hängen. Und es war doch nicht ganz so gelungen, das Werk. Wenn man die aber reinholt, dann bleiben sie frisch. Und genauso ist es auch bei uns, dass wir wie so eine unverwelkliche Blume dann sind, so ein Erbteil haben, was nicht vergeht. Na? Es ist aber für uns in den Himmeln aufgebaut. Und der erste Schritt war ja die neue Geburt, dass unser Geist neu geworden ist hier. Und jetzt gibt er uns dazu noch einen Ausblick auf unser himmlisches Erbteil. In Vers 5 macht er folgendermaßen weiter. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also, hier sind wieder die Worte drin, durch Glauben. Durch Glauben gehen wir den Weg weiter. Gott tut seinen Teil, jetzt glauben wir seinem Wort. Und der nächste Punkt ist in der Kraft Gottes. In der Kraft Gottes durch den Heiligen Geist. Das sind so ein paar Grundlagen, die bei uns immer mehr wachsen sollten. Der Glaube bewahrt uns zur Rettung, schreibt dieser Vers. Und das brauchen wir auch, dass wir wirklich in den nächsten Versen leben können. Nämlich ab Vers 6 kommt dann folgendes Wort. Also ohne das vorher schaffen wir das sicher nicht. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Habt ihr schon mal in schwierigen Zeiten der Versuchung gejubelt? Also ich noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber eben in der Kraft des Heiligen Geistes, durch Glauben und auf der Grundlage des Sieges von Jesus drittens, kann dies möglich sein, wenn wir an diesen biblischen Grundlagen nach Gottes Wille leben. Dann mögen die Versuchungen zwar kommen, aber uns berührt es nicht, wie der Leuchtturm in der Brandung oder das Haus auf dem Felsen. So, wo ist das Bild? Eigentlich wollte ich selber anmalen, aber der David hat es schon gemalt. Das war nicht mein Beispiel heute. Na, das Haus auf dem Felsen. Also, dieser Felsen ist für uns der Glaube, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben und der Sieg von Jesus. Und da müssen wir sehen, dass unser Glaubenshaus, dass unser Haus auf diesem festen Glaube, auf diesem festen Fundament gegründet ist. Weil wir sehen ja hier, das Wasser fließt ja hier unten lang. Stellen wir uns den Feind mal vor, wenn er kommt mit seinen Versuchungen, wie eine große Flutwelle. Und wenn die Flutwelle kommt, dann spült sie unten das Haus weg. Also wer nicht auf der Grundlage des Sieges von Jesus lebt, und nicht im Glauben ist und auch nicht mit dem Heiligen Geist in Zusammenarbeit lebt, hat sein Haus da unten. Und dann kommt die große Flutwelle und das Haus ist weg. Hast du aber diese Grundlagen, dann steht das Haus auf dem Berg und dich berührt es nicht. Das Wasser kommt nicht an dich heran. Das Haus bleibt stehen. Vielleicht siehst du wie ein See vor dir, aber mehr auch nicht. Und du gehst weiter. Und je höher du diesen Berg auch auftürmst, desto sicherer wird es. Der Feind kann die Flutwelle immer höher machen. Aber je höher du deinen Berg auftürmst, danke, desto sicherer bist du dann. Und bist auch weniger empfänglich für die Versuchungen des Feindes. Fällt wieder was runter. So kann auch Petrus das Wort jubeln gebrauchen. Weil wenn du dann auf dem Felsen da oben stehst und siehst du das Wasser an dich heranschwappen und merkst aber, mich erreicht es nicht, dann kannst du jubeln. Okay? Oder vielleicht ein anderes Beispiel noch. Kann ein Toter noch sündigen? Nein. Die Bibel schreibt uns nämlich in Römer 6, Vers 2, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Wir sind also den Sünden abgestorben, lebendig für Gott geworden, nach Römer 6, 11. So, jetzt stellt euch mal vor, ist jetzt ein trauriges Beispiel, aber es hilft jetzt ein bisschen, das zu erklären. Wenn ein Alkoholiker, der sein Leben lang die Bierflasche und anderes gebraucht hat, verstorben ist, und du würdest sagen, okay, jetzt halte ich ihm noch mal die Bierflasche hin. Nimmt er sie noch? Er nimmt sie nicht mehr, weil er verstorben ist. Und genauso sind wir der Sünde und allem, was der Teufel bei uns versucht, abgestorben. Wir liegen also vor ihm wie tot, weil wir für ihn gestorben sind, aber Gott lebendig geworden sind. Also wenn wir darin leben, wenn wir uns dafür halten, kann uns der Feind nichts anhaben. Die Flut, wie auf dem Bild gesehen, die kommt zwar, aber wir sind dann oben auf dem Berg und wir sind fähig, allem standzuhalten, was der Feind versucht. Und der Glaube an Gott und sein Wort bewährt sich dann. Also wir kommen auf den Punkt, dass wir zu einem lebendigen, aber auch bewährten Glauben kommen. Ich mache mal weiter in Vers 7 im 1. Petrus, Kapitel 1. Damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Also es ist ähnlich wie beim Gold. Gold wird ja auch im Feuer geprobt, ob es echt ist oder ob es vielleicht doch nur eine Fälschung war. Und auch bei uns wird der Glaube erprobt, wird der Glaube geprobt, ob wir feststehen, ob wir auf diesem Berg sind. Wird geprobt, ob unser Haus weit genug oben steht, ob der Berg weit genug hoch aufgeschichtet ist mit Glaube, mit Zusammenarbeit des Heiligen Geistes und auf dem Sieg Jesu steht. Und je mehr wir dort drin sind, desto höher wird auch unser Berg. Und der kann sich auch immer, muss sich auch immer weiter erhöhen, weil die Fluten ja immer größer werden. Die werden ja nicht kleiner. Die Herausforderungen, die noch kommen, werden nicht weniger und auch nicht kleiner. Deswegen muss auch unser Berg als Fundament immer größer werden, dass wir dem immer wieder standhalten können. Aber die große Gnade ist, sollten wir doch mal gefallen sein, unser Berg war nicht groß genug und die Flut hat uns doch mal weggeschwemmt, dass Gott uns wieder Gnade schenkt für Neuanfang. Und dass wir dann umso mehr bestrebt sein können, in der Zusammenarbeit mit ihm unseren hohen Berg, soweit es geht, hochzuschaufeln, dass die Flut, die nächste Flut uns nicht erreichen kann und wir wieder siegreich sind. Und dadurch, durch diese siegreichen Aktionen gegen den Feind, bewährt sich unser Glaube. Kommen wir hinein, einen bewährten Glauben, der echt ist. Der Petrus macht dann weiter im Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Jetzt kannst du dich fragen, liebst du Jesus? Wenn jetzt jemand vielleicht nicht sicher ist oder das vielleicht so an Gefühlen festmacht oder sich selbst eine ehrliche Antwort geben will, da war es für mich immer gut, weil ich das auch nicht so ganz an Gefühlen immer so festmachen kann oder will, war Johannes 14, Vers 15 so immer mein Erkennungsmerkmal, wo Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Hast du einen Eifer vom Herrn in deinem Herzen, Gebote einzuhalten, dann liebst du ihn. Dann brauchst du nicht noch irgendwelchen Gefühlen zu suchen, brauchst nicht irgendwo noch was in dir zu suchen, was gar nicht sein muss. Wenn du das hast, dann liebst du ihn. Und er hat ja auch zu Thomas gesagt, auch wenn du ihn mit den physischen Augen nicht wahrnehmen kannst, hat er zu Thomas ja für uns auch gesagt, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ne? Und hier kommt die Parallelstelle dazu im 1. Petrus 8, Teil B, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Also wer ihn liebt und seine Gebote hält, ohne ihn mit natürlichen Augen zu sehen, der glaubt wirklich an ihn. Der ist fähig zu überwinden und steht auf diesem Berg und sieht zwar die Fluten kommen, aber kann darüber jubeln. Nämlich Vers C, also 1,8 Vers C, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Das schreibt der Petrus hier schon zum zweiten Mal. Jetzt ist die Frage, muss ich mich immer danach fühlen, zu jubeln über Gott und seine Taten? Muss ich mich danach fühlen? Nein. Das ist nämlich was mir persönlich, also von meiner ganzen Art und so, eigentlich nicht so liegt, aber ich kann mich dennoch, man kann das dennoch so ein bisschen einüben. Also ich habe das dann in der Vorbereitung probiert. Es ging sehr langsam los und sehr zaghaft und ein bisschen, ist das jetzt richtig? Ne? Und dann war das ja das Interessante heute im Lobpreis der Band, da hat uns das dann auch vorgemacht, wie das geht. Ne? Ich habe dann auch noch ein bisschen versucht mitzumachen, aber es war, wie gesagt, ich übe noch. Aber es wird besser. Also für ihn zu jubeln, wenn es sein Wort uns sagt, auch wenn die Seele noch streikt, da brauchen wir wieder diese Überwindung, diesen Überwinterglaube in uns, zu sagen, okay, wenn das jetzt dran ist, wenn das jetzt das Herrn Wort ist, dann sind wir gehorsam und dann jubeln wir auch und dann setzt es danach aber erst was frei. Das merken wir nicht vorher, sondern erst danach. Denn unser neu gewordener Geist, der muss in allem ja die Oberhand gewinnen. Und da steckt es auch drin, dass er jubeln will für Gott. Auch wenn wir in unserer Seele noch die Charaktereigenschaft haben, dass wir denken, das liegt uns wahrscheinlich nicht ganz so. Aber dieser neu gewordene Geist, soll in allem die Oberhand haben, sodass die Seele alles in allen unter die Unterordnung auch unter Gott kommt, letzten Endes. Und dass wir auch in schwierigen Lebensumständen nicht verärgert, aufgeregt, hoffnungslos oder niedergeschlagen sind oder dergleichen. Und letzten Endes erreichen wir dann auch das Ziel. 1. Petrus 1,9 nochmal, so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seele. Ich denke, das sind einfach ganz wichtige Prozesse und jeder sollte da hineingehen. Niemand sollte an dem Punkt hier stehen bleiben und sagen, okay, ist doch alles passiert, ich bin doch gerettet, ich bin getauft, bin von Neuem geboren, reicht. Wenn wir das machen, können wir Gefahr laufen, dass wir letztendlich, weil wir einfach zu viele Gebundenheiten haben und Anrechte für einen Feind haben, am Ende unser Leben ganz verlieren und ganz verwirken. Wir sollten alle im Zentrum des Willen Gottes sein, ganz nah und sicher bei ihm. Und wir sollten nicht den Punkt suchen, wo wir gerade noch so mit reinkommen ins Reich Gottes. Das sollten wir niemals suchen, so Hauptsache ich bin errettet und bin im Himmel, so nach dem Motto. Nein, wir sollten den Punkt des Zentrums des Willen Gottes suchen für unser Leben, und zwar jeder Einzelne. Na, und dann gelangen wir auch dahin, dass nicht nur unser Geist neu geworden ist, sondern dass Jesus sein Opfer für uns vollkommen zur Rettung wurde. Nämlich auch für Geist, Seele und Leib, wenn auch dieser dann später nachfolgt in der Auferstehung der Toten. Okay. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gut bist und dass du uns führst. Wir danken dir, dass du uns dein Wort erklärst. Wir danken dir, dass du uns fähig machst, durch diese Prozesse hindurchzugehen. Und dass du uns auch fähig machst, Herr, auch unserer Seele die richtigen Anweisungen zu geben. Wir bitten dich, Heiliger Geist, leite uns heute und auch in der neuen Woche dazu an, dass wir unserer Seele richtige, gute Anweisungen geben, die deinem Namen Ehre machen, Herr. Wir beten, dass du führst, sie in Unterordnung zu halten, dass sie errettet wird, dass sie neu werden kann und zu einem Licht für dich und dein Reich, dass wir das sind, Herr. Und dass Menschen in uns sehen einen vollkommen neuen Menschen, der in jeder Situation Ruhe behalten kann, im Frieden reagiert und einfach den Segen Gottes auch weitergibt. Hilf uns, ein Zeugnis zu sein für die Menschen, die dich noch nicht kennen, und führe uns, Herr, auch in schwierigen Umständen, in jeder Lage, Herr, Frieden und Freude in dir zu haben. Herr Jesus, allein schaffen wir das nicht. Aber mit dir und dem Heiligen Geist, den du uns gesandt hast, sind wir stark. Und danke, dass du uns führen wirst. Dir sei die Ehre. Amen.